Herzlich willkommen zu Gründerleben, deinem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Tim, Host und Moderator von Gründerleben und heute darf ich wieder mit zwei spannenden Gründern sprechen, nämlich dem Julian und der Tatjana von Snice. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Dankeschön. Wir freuen uns auch da zu sein.
Moin, Tim. Ja, macht auf jeden Fall jetzt schon Spaß, weil die Fragen vorher auch cool waren und du hast, glaube ich, auch schon die erste für uns.
Genau, die erste Frage an euch, mit der ich loslegen möchte, ist, Snice habt ihr vor 2 Jahren gegründet, das ist euer Unternehmen. Wie würdet ihr es in einem Satz beschreiben?
Snice ist die Alternative in Sachen Nachhaltigkeit, Qualität und Ästhetik. Also diese 3 Punkte ineinander zu fassen, ich glaube, das ist es, was uns ausmacht.
Ich würde ergänzen im Sektor Hygienepapier.
Aktuell noch.
Genau.
Warum diese 3 Werte?
Beim Thema Nachhaltigkeit haben wir immer das Gefühl gehabt, dass sehr viele Leute das mit einem gewissen Verzicht irgendwie assoziieren. Und das war etwas, wo wir dachten, nee, da müssen wir mit aufräumen. Also erstmal überhaupt so Recycling war irgendwie, ist ja etwas, wo man immer eine gewisse Assoziation zu hat, gerade bei Hygienepapieren. Dann haben wir gedacht, okay, da muss auf jeden Fall qualitätstechnisch mal, glaube ich, mal ein bisschen was beleuchtet werden, weil es gibt Qualität in diesem Segment. Und wir haben einen unfassbar hohen Anteil von, 51% 2017, ich will mich da nicht festnageln auf die Zahl, noch an Frischfaserpapier, was halt irgendwie direkt Baum gefällt, Faser hergestellt, zack, ins Klo. Und da haben die meisten Leute scheinbar eine Assoziation zu, die es auslöst, dass da die Qualität und die Weichheit besser ist als bei Recyclingpapier. Und das wollten wir auf jeden Fall auflösen. Gerade in Kombination mit Richtung plastikfreiem Produkt war das wichtig. Und diese Angst vor Verzicht, die fast alle irgendwie haben, die so diesen Step gehen in Richtung Nachhaltigkeit. So, jetzt kann ich mir gar nichts mehr leisten, kann kein Schnitzel mehr essen. Ich glaube, das muss man auflösen, um den Großteil der Bevölkerung irgendwie auch diese Angst zu nehmen und um so ein Thema breit zu spielen, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich in so einer Nische unterwegs bin und die Leute, die eh nachhaltig sind, schon bediene, sondern wenn ich was erreichen will in der Bevölkerung an Nachhaltigkeit und wirklich ein Umdenken irgendwie passieren soll, dann, glaube ich, muss man Alternativen bieten, die den Leuten nicht so sehr etwas auf, ja, wie soll ich das sagen, die Leute halt
aufzwingt
vielleicht. Ja, aufzwingt oder was die Leute auf den Schultern tragen müssen, wo sie denken, jetzt muss ich hier da auch noch verzichten. Und ich glaube, das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, das können wir. Und das hat sich bis jetzt auch sehr gut bewiesen. Und gerade in Kombinationen, wo man sagt, okay, Qualität und Ästhetik, das ist etwas, wo die Leute immer auch eine gewisse Wertigkeit mit assoziieren. Ich glaube, das ist etwas, was wir da sehr, sehr gut hinbekommen haben als Produkt.
Ja, und ich glaube, was auch noch mit Ästhetik wichtig zu sagen ist, ist natürlich auch eine Aufmerksamkeit, wie Julian das eben beschrieben hat, dass Recycling-Toilettenpapier nicht so diese alte Schulerinnerung von grauen, rauen Schultoiletten ist oder so, sondern das impliziert halt wirklich Ästhetik, Qualität und Nachhaltigkeit kann eins sein und dass man auch aufmerksam machen kann durch, unsere Rollen sind bedruckt, wasserbasiert und mineralölfrei, dass man dann sagt, wow, das kann auch schön sein und soll auch schön sein, warum nicht? Es ist, man muss einfach mal ressourcenschonend auch mal drüber nachdenken, dass das nicht alles endlich ist und so dieser kleine Kreislauf würde das eigentlich, was wir machen und wo wir hinterstehen, passend beschreiben.
Aber ich kann das auch bestätigen, diese Erfahrung musste ich nämlich selber empirisch machen im Studium, in unseren super geilen Unisex-Toiletten, wo alle immer heimlich drin geraucht haben, warum sich das bis in die Uni durchzieht, keine Ahnung, gab es auf jeden Fall einlagig und dann grau und echt so, keine Ahnung, Toilettenpapier ist eins so der meistgeklauten Sachen, so in Richtung Gastro und so. Das Zeug hast du nicht geklaut. Das ist wirklich Katastrophe gewesen. Und keine Ahnung, ist jetzt 10 Jahre her, aber ich muss persönlich sagen, das ist dann so, dass halt, wenn man mal diesen Kontakt hatte, dass man dann vielleicht auch denkt, nein, das funktioniert nicht.
Also man hört auf jeden Fall, ihr seid voll im Thema drin, ihr seid voll begeistert. Ich finde eure Motivation dahinter auch sehr schön, dass ihr dann mit so einem Alltagsgegenstand wie Toilettenpapier anfangt, um dort Nachhaltigkeit ins Leben zu bringen. Weil wie ihr gesagt habt, das fängt nicht an beim Verzicht A, Verzicht B, Verzicht C, sondern es kann auch bei den ganz kleinen Dingen beginnen. Und das finde ich eine sehr schöne Motivation von euch beiden. Blicken wir nochmal hinter die Kulissen. Die Personen, Julian, Tatjana, wer seid ihr denn so von der Persönlichkeit? Wie kam es denn zu Snice?
Ich fange jetzt einfach mal an. Wir beide sind schon echt lange ein mega gutes Team, haben auch schon viele Projekte gemacht und haben nicht nur zusammen gearbeitet, sondern haben auch zusammen eine Familie gegründet und sind auch schon ein bisschen was verheiratet. Also so einen klassischen privaten Kontext tatsächlich dahinter. Aber wir haben uns entschieden, da wir beide aus dem Bereich Design, also Kommunikationsdesign kommen, ich habe in Düsseldorf studiert, Julian, wie eben erwähnt, in Hamburg, dass wir mit der Geburt unseres Sohnes auch irgendwie, naja, nochmal einen ganz anderen Fokus auf den Planeten, auf die nächsten Generationen und grundsätzlich auf Alltag und was zu Hause sein bedeutet und mit Kind und so weiter. Und da haben wir uns einfach mal die Frage gestellt, was braucht man nicht und wo fängt es an, wo hört es auf quasi. Und ganz besonders das Thema Müll, ne? Also es ist ein neues Familienmitglied da und dann sind auf einmal neue Produkte am Start und dann ist so eine ganz große Fragestellung, wie gesagt, was man braucht und was nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, wir orientieren uns mal an diesen Verpackungen, wie viel Müll und so weiter. Und man verbringt dann doch irgendwie viel Zeit im Badezimmer und mit meiner Meinung nach wahrscheinlich mit der Küche am meisten gefüllt. Und ja, und dann ist uns aufgefallen, wie viel Kunststoff eigentlich so im Badezimmermüll am Start ist. Und dann quasi haben wir uns überlegt, warum ist das so und wo können wir mal anfangen, was jeder und jede benutzt und wo wollen wir auch etwas, ja, einfach, jetzt fehlt mir das Wort, verzichten kann, was aber keiner vermisst. Und das ist Verpackungsmaterial. Also das ist quasi mein Opener und Julian kann weitermachen.
Verzichten ohne vermissen. Schöne Begrifflichkeit.
Ja, das Ding ist halt, bei dem Plastikmüll ist es halt etwas, wo auch, du sprachst eben von kleinen Dingen. Erstmal das kleine Ding, was dann auf die Welt kam, war halt der Impact. Und das nächste Ding, wenn man sagt, okay, viele kleine Alltagsprodukte, die halt den höchsten Anteil an Verpackungsmüll, also der höchste Plastikmüllanteil ist Verpackungsmüll. Dieser Verpackungsmüll lebt halt voll kurz nur eigentlich. Und wenn du bedenkst, so, Alter, du kaufst so eine Plastiktüte irgendwie im Supermarkt, dann pfeffert die einer einfach auf der Straße oder benutzt sie halt nicht weiter. Das sind halt Sachen, ich glaube, das ist einfach nur logisch eigentlich für jeden, dass man das irgendwie vermeiden kann. Und ja, wir hatten halt da dann auch diese Feststellung, okay, das ist relativ krass im Bad, in der Küche natürlich auch. Aber jetzt komme ich dazu, wir hatten eigentlich, dadurch, dass die WEPA bei uns quasi ums Eck ist, hatten wir da einen relativ guten Sparringspartner, wo wir dachten, okay, da können wir definitiv mal hin. Und dann können wir so ein bisschen mal gucken, wie können wir so eine Idee entwickeln.
Kurze Frage an der Stelle, WEPA für unsere Zuhörer, für was steht das?
Das ist die Westfälische Papierfabrik. WEPA ist in Deutschland ziemlich groß unterwegs, in Europa ziemlich groß unterwegs als eines der führenden Hygienepapierherstellerunternehmen. Und die setzen sehr auf Recycling, sehr auf Nachhaltigkeit, das gesamte Unternehmen. Deshalb war das so der Punkt, wo ich dachte, das passt. Und ich kenne Andreas Kringel, der CEO ist von mir persönlich aus, da wusste ich, okay, ich kann einfach nicht irgendwie einen Kontakt herstellen. Mhm. Das ist dann auch passiert. Das war dann sehr, sehr cool und das ist auch auf offene Ohren gestoßen, das Thema. Und ja, ist ja immer cool, wenn von außen irgendwie so ein Innovator als Treiber mit reinkommt und man selber als Unternehmen irgendwie diese Werte da auch dann vertreten sieht. Weil wir mussten natürlich hart überzeugen aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt nicht wie, keine Ahnung, irgendwelche Private Label Hersteller da halt ohne Ende erstmal Toilettenrollen produzieren können in ganz, ganz vielen Dimensionen, wo wir das damals hätten uns gar nicht vorstellen können. Ne? Also das sind halt, da spricht man über Paletten, LKW-Ladungen und wir haben halt irgendwie gesagt so, ja, vielleicht mal so 12 zum Testen. Das war halt so.
Also nicht 12 Rollen.
Also nicht 12 Paletten, weil in dem Bereich halt auch super, super wenig ist, aber die haben uns damals sehr, sehr gut unterstützt.
Ja.
Da hatte die WEPA Ventures dann entsprechend auch das Bock und den Bock und hat das Ganze dann mit supported. Das war so der erste Start. Und seitdem sind wir.
Das war auch unser erster Pitch, also unser richtig, richtig großer Pitch. Ne? Ja.
So, vor dem CEO? Okay.
Ja, unter anderem.
Vor dem CEO.
Und das war auch noch ja, das erste, also so das ganz große, wo wir zusammen am Start waren, das war wirklich auch noch. Corona-bedingt natürlich digital. Das heißt, wir waren vor so einem Bildschirm und wussten kaum, wie viele Bildschirme da noch.
Das war aber ein anderer Pitch.
Ja, ja, aber das war eins der quasi Highlights. Julian hat vorher nochmal gepitcht, kurz vor Weihnachten.
So auch ja, ich glaube, das Highlight kann man mal so erzählen. Nicht, dass das zu verfraggelt wird und die Leute gar nicht wissen, von welchem Highlight wir eigentlich sprechen. Das war nämlich mein Person. Alles cool. Das war meins am 23. war das so. Einen Tag vor Weihnachten. Tatjana musste arbeiten. Ich war alleine zu Hause. Kind sitzt irgendwie im Stuhl und guckt sich das Ganze an, was Papa da denn Bild zusammenbaut, nämlich die Dummies.
Also und für unsere Fünferboxen.
Er fand das mega spannend so. Der konnte da gerade sitzen, guckte sich das Ganze an. Es war richtig strugglemäßig eigentlich, weil wir halt einen fixen Termin hatten und man sich natürlich auch entsprechend selber dann, ja, ich sag mal, da gehst du nicht hin irgendwie mal eben wie so, ja, ich gehe mal irgendwie in eine DHL-Filiale und hole mal ein Paketchen ab, sondern du hast ja schon einen gewissen Druck, den du selber machst und denkst halt so, oh, kann das Produkt überzeugen? Was sagt der? Der ist super, super lange schon im Business, also Martin Krängel, der Senior, und da bist du halt so aufgeregt und bist eigentlich überzeugt von dem Produkt und
war das dann aber
auch, was kommt da weg? Und dann auch noch an so einem Datum, einen Tag vor Weihnachten, Alter, dann fährst du da rüber und hast deine Dummies, deine Babys da irgendwie quasi im Gepäck und kommst da an und es war aber total locker, total gut dann endlich von meiner Seite aus, als ich dann da war. Da merkte ich so, okay, jetzt bist du eh hier, und dann fiel das alles an Druck ab und dann wurde es halt richtig gut und wir haben so ein tolles Feedback damals bekommen, beziehungsweise ich, weil Tatjana ja arbeiten musste und dann hinterher auf den Kurzen aufgepasst hatte, zum Produkt, zur Idee, und das war so wirklich dieser Abschluss, als dann gesagt wurde, so was Schönes an Hygienepapier habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Und das von jemandem, der so viel Erfahrung hat, da habe ich echt gedacht, so, wow, cool. Mhm. Und es hat ihn abgeholt, es hat uns abgeholt. Und seitdem, glaube ich, ist es so ein bisschen so, dass man sich gegenseitig immer so ein bisschen nochmal Wind unter die Flügel pustet. Und ja, das macht total Spaß. Also das ist jetzt wirklich dann auch so, da ist dann der Punkt erreicht gewesen, wo ich dachte, okay, wenn du den so überzeugt hast und das Feedback so cool ist, dann bin ich gespannt, was der Rest in Deutschland sagt zu unserem Produkt.
Und dann sind wir in die nächste Runde gekommen, also quasi vor allen, allen offiziellen, aber wirklich aller relevanten WEPA und WEPA Ventures Beteiligten, die dann halt wirklich, wo man dann zu zweit, das war das, was ich sagte mit dem Bildschirm und dann wirklich nochmal die komplette Präsentation und alles, also wirklich gemeinsam nochmal gepitcht haben. Also wir haben Julian hat die erste Runde bestanden und dann sind wir wirklich offiziell nochmal in einen ganz großen Kontext bekommen und ja, das war auch richtig aufregend. Ne? Also zumal wir wirklich bei diesem riesen Bildschirm standen und dann dachten, okay, man sieht ja auch, man war ja so unerfahren mit Videokonferenzen und dann ist es noch so ein wichtiger Termin, dass man da keinem in die Augen sehen kann oder so menschliche Reaktionen. Ich meine, mittlerweile haben wir alle ein bisschen Erfahrung vor Bildschirmen, Interviews oder sonstiges oder auch Präsentationen zu finden.
Oder Podcast-Aufnahmen.
Ja, zum Beispiel. Ja. Aber es war so ein richtiges so, wow, okay, ja. Das war schon heftig. Aber das haben wir gut gemeistert und es wurde Potenzial in uns gesehen und weiterhin auch. Und wir machen weiter und es macht Spaß und entwickeln und ja, wachsen. Wir wachsen einfach weiter. Das ist echt cool.
Sehr schön.
Ja.
Sehr schön. Und das war das Highlight der Gründung, hast du gesagt, Julian.
Ja, das war mein persönliches Highlight definitiv. Das war der erste Pitch, der dann da wirklich dementsprechend, ja, ich sag mal, wo man das Produkt erstmal einmal jemanden vorstellt, der eigentlich jahrzehntelang in dieser Branche schon mit ganz, ganz viel zu tun hatte und sich dann irgendwie erstmal denkt so, ja, wir sind doch innovativ, wo man dann aber vielleicht gesagt bekommen könnte, so innovativ ist das auch nicht.
Gibt es konkrete Punkte, die ihr heute besser machen würdet oder anders machen würdet im Pitch von damals?
Gute Frage.
Ich glaube, ich würde sagen nein, weil dieser Pitch mit all dieser Unerfahrung, mit der ich da reingegangen bin, gerade bei solchen Pitches, also ich bin ja als Kommunikationsdesigner, kenne ich natürlich, wie es ist, Konzepte zu präsentieren, etc. Und das hat so viel empirisches Erfahrungswissen mitgegeben, dass ich es total gut fand, dass man es genau so gemacht hat. Mhm. Also ich meine, man muss ja keine Angst davor haben, Fehler zu machen und wieder auf den Rewind-Button zu drücken. Das habe ich eh gelernt. Also finde ich irgendwie so als Gründer jetzt ganz, ganz viel Empirie mitgenommen. Und ich glaube, der Rewind-Button würde uns dazu bringen, ja, vielleicht Dinge besser zu machen, aber vielleicht gar nicht so genau verstehen zu können, warum mache ich es denn jetzt besser? Mhm. Also ich finde, dieses Wissen ist halt für mich total wichtig. Und ich habe auch vor allen Dingen gelernt, dass, und da kommen wir gleich zu der größten Herausforderung von uns, dass jede Herausforderung oder jedes Problem auch immer eine Opportunität bietet. Und das ist wichtig für so einen gewissen Wusa-Moment, wo man sich denkt so, okay, chill, und dann orientierst du dich neu, guckst, wie kannst du das lösen, dieses Problem? Gibt es da Konzepte? Und welchen Vorteil kannst du daraus vielleicht sogar für dich selber erschließen, wenn es nicht nur das Learning ist? Und ich glaube, damit kann man direkt beginnen. Das war die größte Herausforderung, war das, der Launch zu Covid. Als dann, wir waren fertig, der Shop stand, es war alles super.
Lager schon gepackt. Ja.
Und dann kam Corona.
Und dann Corona und mit Corona dieser Toilettenhype, den die Deutschen halt komplett gelebt haben. Keine Ahnung, krasser Allmann-Style auf jeden Fall. Toiletten und Mehl, Toilettenpapier und Mehl, nicht so das Coolste, mit dem man sich eindecken kann.
In Frankreich waren es Wein und Kondome.
Ja, yeah, so what, Alter, das kann man doch viel besser machen. Ich meine, du kannst ja auch Bier und Kondome nehmen als Deutscher, das ist ja auch safe. Ja, und wir hatten halt einfach das Problem, was machen wir? Du kannst das dir jetzt nicht irgendwie ethisch, moralisch unterstützen, das Ganze. Und dann haben wir gesagt, wir machen das Ding erstmal zu und wir verschieben
Schritt. Mhm.
Wir warten.
Ja, wir mussten. Ja, vor allen Dingen, weil die Investoren ja auch sagen so, Digga, warum wartest du? Du hast jetzt die Mega-Möglichkeit, richtig Kohle abzuräumen. Genau. Aber nee, ist halt nicht cool. Also irgendwie kannst du machen, aber dann bist du halt scheiße. So,
und da steht halt die Moral halt im Vordergrund.
Ja, und die steht bei uns im Unternehmen eben im Vordergrund. Also das ist halt etwas, was uns total wichtig ist. Das ist bei jedem, den wir neu einstellen oder so, dass man halt echt darauf schaut, wie sind die Leute denn auch drauf. Und es geht halt nicht irgendwie darum, hier möglichst schnell möglichst viel Kohle reinzuhämmern, sondern es geht wirklich um eine Mission. Natürlich ist mit jeder verkauften Rolle wächst die Mission, wächst unsere Verantwortung. Das ist richtig cool, aber das ist halt etwas, was die größte Herausforderung definitiv war bei uns.
Also dieser Schritt zu sagen, wir gehen jetzt nicht auf den Markt.
Genau. Aber das hat auch.
Es hat sich verzögert. Also wir haben jetzt
wie lange gewartet? Also ich glaube, 1,5 Monate oder 2 fast sogar.
Ich glaube, ja, 2 bis 3 sogar tatsächlich, bis sich das so ein bisschen in Anführungsstrichen beruhigt hat. Also dafür haben wir dann aber an die Tafel hier vor Ort gespendet. Wir hatten ja so kleine, wie sagt man das, B-Rollen, B-Ware, also wenn er sich so ein bisschen Muster überlagert hat oder irgendwie so, dann haben wir halt, weil wir ja eh unsere Sachen schon im Lager sortiert hatten, haben wir dann halt einfach unsere Kartons voll gemacht und haben dann einfach gespendet, weil es tatsächlich auch bei uns hier um die Ecke ist und die haben sich mega gefreut. So, dann haben wir gedacht, okay, dann tun wir damit schon mal was Gutes und haben uns dann aber verzögert auch auf den offiziellen Markt begeben. Genau.
Ich glaube, fehlt dieser Moralgedanken vielen anderen Unternehmen heutzutage?
Also ich würde
also in dem Segment glaube ich ja, weil also wenn wir jetzt von anderen Unternehmen sprechen, die auch extrem gute Werte haben, also Startups oder da gibt es einige, also die sich auf jeden Fall auch im Hygienepapier engagieren. Und da finde ich schon, aber ich wüsste jetzt keinen, wo ich sage, boah, gar keine Moral am Start, oder?
Ah, ich glaube immer, also nee. Ich glaube, dass generell halt die gesamte Wirtschaft ja auch immer so ein bisschen das Spiegelbild der Gesellschaft ist, also wie man drauf ist. Und was ich persönlich finde, ist halt, dass man oft auch diese Assoziation hat, da wird irgendwie was getan, um irgendwie dann sich selber einen, keine Ahnung, Porsche vor die Tür zu stellen oder so. Ja. Das ist aber nicht das Ziel. Wer das als Ziel hat, ist alles cool, kann ich selber nur nicht so nachvollziehen. Ich glaube, dass diese Moralfrage, die muss sich letztendlich jeder selber stellen. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie über andere urteilen, ob die jetzt moralisch integer sind oder nicht. Das kann ich mir nicht erlauben und will ich mir auch gar nicht erlauben. Aber ich finde, es sollte wichtiger werden, in einzelnen Unternehmen sich speziell mit diesem Thema auseinanderzusetzen und auch dann hinterher entsprechend moralische Ziele sich zu setzen und die dann auch einzuhalten. Also weil das, finde ich, ist etwas, was total wichtig ist.
Das hat ja auch was mit Aufklärung zu tun. Also wenn man mit Unternehmensgrößen natürlich auch ganz viel auch erreichen kann, Menschen, dann kann man auch ganz viel mit Aufklärung auch toll arbeiten. Es gibt so viele Themen, wo einfach Wissen vorhanden ist und was man wirklich weitergeben kann. Ob es jetzt in unserem Fall wie jetzt Ressourcen sind wie Papier, was bedeutet Papier, was bedeutet Recycling, das sind ganz wichtige Themen, die nicht jede und jeder so weiß oder einfach als selbstverständlich ansieht und das Frischfaser vielleicht gar keinen großen Unterschied macht zu dem Recyclingpapier. Und wir nehmen halt, also wir sind happy über diese Reichweite, die wir haben, dass wir dann halt auch mit natürlich auch aufklären können so und selber Bäume pflanzen und die Leute dazu vielleicht inspirieren, also ne, und Upcycling mit unseren Kartons betreiben können oder basteln können. Also es gibt so viele Möglichkeiten und
Aber ich glaube, was wir ganz gut machen, und das ist auch eines der wichtigen Ziele bei uns gewesen, dass wir nicht paternalistisch den Zeigefinger heben und sagen, du darfst nicht.
Nein.
Sondern dass wir sagen, du kannst. Es bringt nichts, Sachen zu verbieten. Es bringt nichts, irgendwie Steingärten zu verbieten, sondern es bringt eher was, Leuten auch da eine Möglichkeit zu bieten, ey, das ein Steingarten sieht erstmal scheiße aus und zweitens mal ist der schlecht für die Natur. Pflanz dir ein paar schöne Blumen hin und dann hast du einmal was für die Natur getan, für dein Auge getan, das so zu verbinden. Mhm. Also immer nur Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich will ja jetzt nicht eben jeden dazu zwingen, etwas abzugeben. Das ist auch, glaube ich, wie ich habe das eben schon mal erwähnt, ist immer die falsche Herangehensweise, da immer diese Leute mit Verlusten und mit Zeigefinger irgendwo hinzupuschen, wo sie nicht wollen, weil dann kommt nämlich eine Gegenreaktion, die entsprechend heftiger wahrscheinlich ausfallen würde. Sondern einfach eine Möglichkeit zu bieten und den Leuten dann zu sagen, das ist die Möglichkeit. Und wenn die Leute sagen, ey, das ist eine coole Möglichkeit, da begeistere ich mich für, so kann ich Plastikmüll vermeiden, ich kann Ressourcen schonen, fühlt sich gut an, so what, also mache ich das. Also das ist etwas, wo ich denke, das ist für uns total wichtig, weil sehr, wir sehr niemanden zwingen.
Mhm. Ja.
Sehr, sehr schön. Ja. Wenn ein Startup, Tatjana, die hast du gerade angesprochen, es gibt viele Startups, die ähnliche Werte vertreten. Wenn da gerade jemand zuhört, der da so Gedanken hat, die in eine ähnliche Richtung gehen, die sagen, boah, ich feiere die beiden total, hätten die große Toilettenpapierrollen Horterei mitnehmen können, aber haben gewartet, gerade wegen diesen moralischen Gründen, weil es eben nicht um den Porsche vor der Tür geht, sondern um eben was Gutes in den Alltag zu bringen. Gibt es eine Kontaktmöglichkeit für diese Personen, mit euch in Verbindung zu treten? Gerade wenn es um Tipps geht vielleicht.
Ja, an die allseits beliebte Support-Adresse.
Nein.
Quatsch. Nein, nein, selbstverständlich. Uns kann man ganz normal, also man kann mich natürlich anschreiben. Ich bin quasi die Kommunikationsbeauftragte von uns beiden in dem Team. Also was heißt, sind wir alle, aber ich bin öfter in Kontakt mit Kooperationspartnern und so weiter und auch Social Media. Also man kann mich gerne anschreiben. Das ist meine E-Mail-Adresse, ist tatjana@snice.eu, ganz easy. Und wir sind auch total happy und freuen uns auch über alle möglichen Austauschmöglichkeiten. Also sprich, dass man...
Vielleicht sollte man Snice nochmal buchstabieren.
Ach so,
dann ja. Wir packen es in die Shownotes. Da
ja, genau.
Auf unsere Webseite gehen, genau.
Es gibt unterschiedliche Interpretationsformate von der Schreibweise. Deswegen haben wir schon überlegt, Lautschrift daneben
sind. Und auch Aussprache, besonders bei Älteren, die dann im Englischen nicht mehr so firm sind, die das ganz süß dann teilweise irgendwie...
Ja, also verpacken. Ja, selbstverständlich. Also uns ist auch daran gelegen, irgendwo auch Netzwerk auch mit weiter zu gründen und da auch Teil davon zu sein, weil wir sind ja nicht allein auf weiter Flur, sondern es gibt sehr, sehr viele Startups und Gründerinnen, die sich da auch mit den ähnlichen Themen befassen. Und was auch gut ist, weil zusammen sind wir dann halt auch nochmal stärker oder vielleicht auch, schneller, weil wir einfach bestimmte Themen ähnlich haben und auch Erfahrungen teilen können. Es macht Spaß, sich einfach auszutauschen.
Ja. Genau. Spannende Synergien haben wir eh schon erlebt, die mit anderen Startups und Gründerinnen und Gründern am Start sind. Also das ist, glaube ich, etwas, wo man immer einen Mehrwert draus zieht eigentlich und wo man immer wo beide, die aufeinander zukommen, immer für sich was lernen können und immer noch was mitnehmen können. Und da teile ich das von Tatjana, weil gemeinsam sind wir da diejenigen, die dann stark werden. Und ich finde dann so quasi so Schulterschlüsse immer total cool und unterstütze das auch mega.
Ja, werden, glaube ich, auch häufig noch unterschätzt. Ja. Aber gut, dass ihr da offen sowas seid. Ja. Und an die Zuhörer, nein, das war noch nicht die abschließende Frage, wie kann man denn mit den zwei in Kontakt treten? Ich habe nämlich noch drei spannende, kurze Fragen für eine kurze Antwort jeweils. Erste Frage wäre, wie kommt man denn an den Kontakt von einem CEO? Was wäre eure Empfehlung?
Also erstmal wenn man im Sauerland ansässig ist, so wie wir, regelmäßig Veranstaltungen besuchen, die sich Schützen- oder Jägerfest nennen. Mhm. Dann kommt man mal ganz schnell ins Gespräch und mit einem Bierchen quasi ausgeben. Das ist ja gang und gäbe. Das ist ja, ne?
Mit dem CEO direkt vielleicht nicht, aber mit den Leuten, die dann jemanden kennen, der jemanden
richtig
kennt.
Richtig. Also man kennt dann immer irgendwen und kommt vielleicht dann auch näher an der dran. Das funktioniert ganz gut. Oder wie gesagt, wir sind nicht urban ansässig. Dementsprechend sind natürlich Sportvereine auch so ein interessantes Thema. Vielleicht klingt vielleicht ein bisschen altmodisch. Ist tatsächlich so, hier ist Networking nochmal so eine kleine...
In der Peripherie ist ja Flurfunk nochmal anders. Das kann man, glaube ich, sagen.
Ja, Flurfunk, so ein bisschen Vereinsmalerei vielleicht, ich weiß es nicht. Aber eigentlich sind so gesellschaftliche Anlässe hier, da kennt man sich dann doch oder über Ecken und über Kanten. Muss jetzt nicht unbedingt immer das Schützenfest sein. Aber so krasse Network-Partys haben wir jetzt hier nicht.
Obwohl ich war persönlich beim Ruhr-Summit in Bochum noch auch quasi knapp bevor Corona losging. Das war super cool. Man hat auch mega spannende Leute kennengelernt. Also ich glaube, man wird auch sowas mitnehmen. Also generell, wir sind ja nur ein Katzensprung quasi von Dortmund entfernt, immer wieder solche Veranstaltungen mitzunehmen und zu gucken, was ist in der Gründerszene los? Wo kann ich irgendwie noch jemanden vielleicht kontakten, der mir zu dem und dem noch was herstellen kann? Ich glaube, das ist total wichtig, dass man das für sich auch wahrnimmt, wenn jetzt Corona, also wenn durch die, ich sag mal, wenn jeder geimpft und genesen ist und jede, dann kann man solche Sachen auch wieder wahrnehmen. Und ich würde das auf jeden Fall tun.
Ja. Und einfach mutig sein. Einfach vielleicht mal loslegen.
Ja, viele wünschen sich, glaube ich, immer so eine Zauberformel, dass man da ganz schnell irgendwie rankommt mit dem und dem Trick. Aber im Endeffekt ist es immer da sein, nett sein, ein bisschen Mut haben oder einfach ins Gespräch kommen mit unterschiedlichen Leuten und dann irgendjemand kennt irgendjemanden.
Das ist wirklich so.
Ja. Das ist fast wie die Zauberformel, die alle gerne im E-Commerce hätten. Die gibt es aber auch nicht.
Genau. Zweite Frage, die ich auch mal ganz gerne stelle. Seid ihr erfolgreich und wie definiert ihr Erfolg für euch?
Sind wir erfolgreich? Ah, ich denke schon, klar, Selbstbewusstsein hervorheben. also ich glaube, für das, was, ich spreche jetzt mal aus meiner Sicht, ich glaube, für das, wo wir ganz am Anfang standen und jetzt unabhängig von irgendwelchen Zahlen, haben wir oft schon so zurückgeblickt und haben gedacht, wow, dass wir so weit sind oder auch so schnell und so. Und ich glaube, mein kleiner Erfolgsmoment, um dieses auch zu abzuschließen, ist so, als dann DHL wirklich mit dem LKW ankam und wir, keinen ganzen LKW voll gemacht haben, aber ja, die Rollwagen füllten und rein und rein und rein und wir gedacht haben, wow, wir haben das geschafft. Das war halt ein echt krasser Erfolg, so wenn man sich denkt, boah, das, diese ganzen Bestellungen, das machen wir und das schaffen wir und auch in diesem ganzen Format. Und das war schon so, wo ich gedacht habe, wow. Aber ob das Erfolg ist, das ist alles relativ. Also für uns war es so, es hat Spaß gemacht, es macht immer noch Spaß. Und es gibt dann so kleine Highlights, wo man sich denkt, wow, es ging jetzt aber doch schneller als gedacht. Und im Endeffekt ist Erfolg, glaube ich, wenn wir weiter so machen können und happy sind.
Da ruft die Erfolgshotline an. ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Sache, die sich daraus ergibt, wie man Erfolg auch definiert und woran man ihn misst. Es gibt ja verschiedene
Deswegen habe ich gefragt.
Ja. Genau, es gibt ja den Faktor Skalierung, da sind wir erfolgreich. Es gibt den Faktor Kundenbetreuung, da sind wir erfolgreich. Es gibt den Faktor, neue Produkte zu entwickeln, da sind wir erfolgreich. Und es gibt vor allem den Faktor, ein Produkt, was so als fast-moving Consumer gut irgendwie im Alltag eigentlich jedem präsent war, aber niemals irgendwie auf so eine Schwelle gehoben wurde. Ich glaube, Corona hat uns da zeitweise ein bisschen geholfen. Das zu transformieren zu etwas, da nehmen Leute unsere Fünferboxen auf eine Hochzeit mit und die werden verschenkt. Und die Transformation eines Blickwinkels auf ein solches Produkt, das ist auch Erfolg. Und ich glaube, da sind wir definitiv in allen Bereichen eigentlich erfolgreich, die wir uns vorgenommen haben. Es werden sich vielleicht auch neue noch ergeben. Aber es macht auf jeden Fall auch der Faktor Spaß. Und wenn du Spaß hast an dem, was du tust, dann bist du meistens auch erfolgreich.
Ja.
Und ich glaube, das ist etwas, was man so als Fazit dann drunter als Strich ziehen könnte.
Also einige, denen ich diese Frage stelle hier im Podcast, antworten mit Spaß. Wenn ich Spaß habe mit dem, was ich mache, dann bin ich erfolgreich.
Das ist wohl die Geheimformel, oder?
Das ist die Geheimformel auf jeden Fall. Und auch dieses Loslegen. Also es gibt mein damaliger Kunstlehrer, der mich zu meinem Kommunikationsdesign-Studium bewegt hat, der hat immer gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ich glaube, das ist etwas, was man sollte nicht zu viel Angst davor haben, loszulegen, weil dieses Produkt ist ja auch ein Blick in eine absolute Glaskugel gewesen. Ne? Das ist halt etwas, was im Grunde genommen, ich sag mal, für E-Commerce etwas ist, wo jeder sagen würde, viel zu viel Volumen, voll wenig Marge, bitte nicht, fasse ich so nicht an. Wir haben das getan und wir haben gemerkt, dass das erfolgreich auch sein kann, das Ding. Und das war auch Mut. Und es war vor allen Dingen mutig, das in der Zeit zu tun, wo man gerade frisch Eltern geworden ist. Wo man sagt, okay, jetzt gehen wir nochmal in dieses Fahrwasser rein. Und dieser Mut hat sich ausgezahlt, hat sich dann dementsprechend auch rentiert. Und das finde ich total toll.
Wunderschöne Überleitung zu meiner letzten Frage. Ihr habt ja sogar noch ein Kind daneben. Also ihr habt ja schon den verantwortungsvollsten Job überhaupt auf dieser Welt, nämlich Eltern sein. Und jetzt habt ihr auch noch gegründet. Was sind denn so ein paar Punkte, wo ihr sagt, so gründet man als Paar gemeinsam erfolgreich?
Also erstmal muss, glaube ich, die Chemie beim Paar stimmen, um sowas zu tun, weil manche würden sich, glaube ich, zerfetzen
dabei. Ja, man muss schon vorher zusammengearbeitet haben und in ähnlichen Projekten oder in ähnlichen Arbeitsformaten, Situationen schon mal gewesen sein, weil wenn man so vielleicht euphorisch rangeht, hey, lass uns ein Unternehmen gründen oder lass uns ein Restaurant aufmachen, wie auch immer, aber es ist halt immer sehr viel mit Arbeit zu hat sehr viel mit Arbeit zu tun und das ist einfach so, dass da muss man halt schon so ein bisschen auch sich bewusst sein, dass die private und die berufliche Ebene sehr nah beieinander sind und sich teilweise auch sehr vermischen kann, muss nicht, aber oft tut und dementsprechend muss man sich dann auch so ein bisschen da als Paar und auch als Eltern auch so ein bisschen zurücknehmen können, also auch immer wieder reflektieren und das auch nicht immer alles persönlich nehmen, weil bestimmte Dinge, die dann beruflich passieren, funktionieren anders als zu Hause oder so. Aber man muss gut organisiert sein, das auch. Also deswegen haben wir uns dann auch angewöhnt, wir haben unsere Arbeitsbereiche so. Ja, klar, haben wir ein gemeinsames Büro, aber so, dass wir dann miteinander, aber auch unabhängig voneinander arbeiten. Also weil sonst, es hat natürlich auch was mit Individualität zu tun. Also wir sind trotzdem ein Individuum und müssen dann aber am Ende des Tages auch für unser Kind da sein, so dass man sich das auch gut einteilen kann. Das funktioniert alles, aber es ist Reflexion, Selbstdisziplin und Organisation. Das ist so quasi das A und O. Und dann ergibt sich das eigentlich so, dass man sich harmonisch dann auch miteinander auseinandersetzen kann und auch wirklich auch Freude daran auch dran hat an beiden Dimensionen, also Arbeiten und Familie.
Genau. Sehr schön.
Aber es ist nicht mal eben so, muss ich dazu sagen.
Schöne Abschlussworte.
Das stimmt schon. Ist schon partiell relativ anstrengend, die ganze Thematik. Aber ich glaube, das geht jedem so, der im Beruf ist. Also wenn ich mir vorstelle, wir haben hier das Glück, das ist das Glück der Peripherie zum Beispiel. Wir haben das große Glück, dass hier der Vosswinkler Wildwald in der Nähe ist, wo wir eine Jahreskarte haben quasi und fast jedes Wochenende da sind.
Ja, so Ausgleiche suchen, ne? Also.
Genau, und da lernt das Kind halt auch entsprechend schon so Wildschweine kennen, es lernt Ziegen kennen, die da einfach frei rumrennen, ne? Und kriegt ein ganz anderes Verständnis so für Umwelt und Natur. Und das ist etwas, was vielleicht für uns, glaube ich, der größte Vorteil ist, den wir so als Familie haben, wo man dann einfach abschalten kann in der Natur. Also das für sich so zu nehmen. Also selbst da das Thema Nachhaltigkeit noch mit drin zu haben, weil es halt einfach, weil man das nicht irgendwie, wir sind jetzt keine Hardcore-Freaks, was das anbelangt, aber dieses Thema halt im Alltag irgendwie mit reinzubringen und zu leben, ist halt etwas, was total wichtig ist. Und das kann man, glaube ich, jedem Kind und auch vielen Erwachsenen noch vermitteln, wenn sie halt diesen Kontakt zum Wald haben und zur Umwelt.
Erde, total.
Ja, also dieses Waldbaden, das klingt irgendwie super ESO-mäßig. So, aber das Ding ist halt, du merkst selber, wenn du irgendwie 10 Minuten da bist oder eine Viertelstunde, du tankst das auf und es wird ruhig und es wird entspannt und das bringt einem viel und bringt auch der Familie viel.
Sehr schön. Tatjana, Julian, vielen Dank für eure Einblicke und für das tolle, nette Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Ja, uns auch.
Vielen, vielen Dank, Tim. Danke, danke.